Ja, es geht um erfülltes Leben. Wer ein erfülltes Leben haben möchte, ist bei Jesus an der richtigen Adresse. Jesus schenkt Leben in Fülle. Und ich möchte einmal beschreiben, was sich dahinter verbirgt, wenn ich sage, bei Jesus gibt es Leben in Fülle. Bei Jesus gibt es Fülle, weil er uns beschenkt. Es ist nicht alles in uns, was erstmal geweckt werden muss, es kommt von außen. Er schenkt uns Rettung, Gnade, Ewigkeit. Er schenkt uns eine Basis, in dem wir wissen können, Gott sagt Ja zu dir. Er hat dich angenommen. Jesus ist dein Retter, dein Freund und Bruder. Der Heilige Geist ist Kraft Gottes, Tröster und Beistand. Und wenn du das annimmst und darauf vertraust, dann hast du eigentlich die grundlegenden Fragen geklärt. Dann ist die Basis für ein erfülltes Leben da und das hat Kraft. Du bist gewollt, geliebt, beauftragt. Dir wird Vergebung geschenkt, du kannst neu anfangen, das wird öfter nötig sein und du hast Zukunft und Hoffnung über den Tod hinaus. Eigentlich könntest du jetzt cool, gelassen, allzeit freundlich und liebevoll gegenüber allen Menschen, immun gegen jede Kränkung, voller erlöster Freude durchs Leben schweben. Klappt bei dir nicht? Oh, das ist aber schlecht. Glaubst du zu wenig? Hast du noch nicht richtig verstanden, worum es geht? Und dann gibt es diese fiese kleine Stimme im Kopf, die sagt, der Pastor hat recht, du bist ein mieser Christ. Ich sage, entspann dich. Wenn du sagst, das trifft meine Haltung voll und ganz, hast du auch ein Problem und wir sollten uns nochmal treffen. Also bleib nicht stehen, lebe mit Jesus und wenn du mit Jesus lebst, wird dich das verändern. Das ist eigentlich unvermeidlich. Paulus sagt das immer wieder, jeder Christ hat den Heiligen Geist und der wird dafür sorgen, dass wir mit Jesus leben, dass wir die wichtigen Dinge erkennen und dass wir auf dem Weg bleiben. Und er ermutigt uns, dass wir immer wieder die Lebensbereiche unter Gottes Herrschaft stellen, dass wir den Heiligen Geist ranlassen an jeden Lebensbereich. Wenn das eigentlich so klar ist, warum gibt es dann im Neuen Testament so viel Ermahnung? Der gleiche Paulus, der stark ermutigen kann, hat immer eine Handvoll Ermahnungen dabei und manchmal auch mehrere Handvoll. Das heißt, eigentlich könnte es alles selbstverständlich sein. Gottes Liebe und Menschenliebe gehören zusammen und man würde freundlich und liebevoll mit den Menschen umgehen und dabei in der Gemeinde anfangen. Aber es klappt halt nicht immer. Und deswegen wird Paulus an manchen Stellen deutlich, sehr deutlich. Das sind Leute, die sind Christen geworden und geben weiterhin ihrer Tätigkeit nach. Sie klauen nämlich. Sie beklauen Leute, sie brechen ein. Wo auch immer es was zu klauen gilt, sind sie dabei. Paulus sagt, das passt nicht zu eurem neuen Leben. Geht endlich arbeiten. Lebt nicht auf Kosten anderer. Und dann gibt es andere, die nach dem Gottesdienst auch mal gerne ins Bordell gingen. Und Paulus sagt, habt ihr noch immer nicht verstanden? Euer Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und kein Puff. Es ist schon unglaublich, was Christen mit ihrem Glauben vereinbaren können. Und das war nicht nur damals so, das ist durch alle Zeiten so gegangen. Das ist zum Teil peinlich, das finde ich noch einigermaßen erträglich, aber es ist zum Teil wirklich unerträglich und mörderisch. Jetzt könnte man sagen, ach, wie gut, dass ich nicht so bin. Oder ich würde es gerne anders formulieren. Herr, schenke mir Einsicht und Selbsterkenntnis, dass ich merke, bevor ich auf solche schrägen Wege komme, bevor ich Dinge mit dem Glauben vereinbare, die eigentlich unvereinbar sind. Und Herr, wenn es sein muss, schenk mir einen Propheten Nathan, der wie damals David zurechtwies mit einem kleinen Trick, das auch bei mir versucht. Gott wird sagen, ich bin da, ich schenke dir Einsicht. Und von Nathan laufen schon so viele Exemplare rum, dass es nicht auszuhalten ist. Und auf die hört keiner, es will keiner hören. Und der Gemeinde und den Gruppenverantwortlichen sagt Paulus, habt Acht auf euch selbst und die ganze Gemeinde. So ist es also, wir haben den Heiligen Geist. Eigentlich könnten wir wissen, was gut ist. Es steht in der Bibel, man muss es nur tun. Warum ist es dann nötig, auf sich selber zu achten? Also christlicher Glaube hat viel mit Wachstum und Entwicklung zu tun. Dass Gott mich liebt und mir gnädig ist, muss einsickern in mein Leben. Das weiß ich im Kopf, aber an vielen Stellen denke ich, da kann Gott mit mir oder anderen Menschen gar nicht gnädig sein. Und da muss ich dann lernen, das anzunehmen. Und dann merke ich, ich habe Liebesdefizite wie jeder Mensch. Und dann muss ich an die Ursachen herangehen. Ich muss gucken, was das für Verletzungen ausgelöst hat bei mir. Dass ich vielleicht Gott nicht vertrauen kann und es erst noch lernen muss. Also es dauert, bis wir Gottes Liebe richtig glauben. Wir brauchen immer wieder die Ermutigung und die Ermahnung, dass das in unseren Alltag hineinsickert. Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, dass du dich verändern musst. Es bedeutet, dass du dich verändern wirst, wenn du in seiner Nähe bleibst. Wer in Gottes Licht kommt, der wird den ganzen Mist in seinem Leben klarer erkennen als vorher. Den Egoismus, die Lieblosigkeit, Selbstgerechtigkeit, Hochmut. Manchen tut das so weh in diesem Licht Gottes, dass sie sich zurückziehen, dass sie sagen, das ist mir zu anstrengend und ich bleibe lieber in einer etwas abgekühlteren Form Christ. Es bleibt dann halt alles so, wie es ist. Wenn du auf Distanz gegangen bist zu Jesus, weil es Licht manchmal wehtut, möchte ich dich ermutigen, bleibe dran. Es ist gut für dich. Es ist gut für deinen Weg. Es ist gut für ein erfülltes Leben. Und manchmal kommst du auch an deine Grenzen und wirst beten, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Oder Jesus, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Damit dein Leben gelingt, ist es aber auch wichtig, dass du Verantwortung für dein Leben übernimmst. Das erwartet Gott von dir auch. Er hat dir dein Leben mit allem drum und dran geschenkt und du sollst damit lernen, umzugehen. Mitunter begegnen wir Menschen, wo wir denken, die sind ähnlich wie wir. Man kann sich vielleicht ein bisschen besser verstehen, aber an vielen Stellen merken wir, dass wir persönlich anders gestrickt sind. Dann gibt es jemand, der preist zum Beispiel die Lösung eines Problems an und sagt, das ist der Weg, das musst du nachmachen, dann wird es dir auch gelingen. Und ich versuche das und merke, es funktioniert bei mir nicht. Bisher war ich dann frustriert und habe gedacht, ich habe was Falsches gemacht. Bis ich gemerkt habe, ich bin anders. Ich muss für mein Problem eine andere Lösung finden, die zu mir passt, weil ich ein Original bin. Das bedeutet nicht, dass kein anderer mich verstehen kann, aber es bedeutet, dass ich genau schauen muss, was für mich dran ist. Ich muss einen Weg gehen, für den ich verantwortlich bin. Und deswegen heute der fünfte Schritt. Du bist du, das ist der Clou, das Thema Selbsterfüllung. Einmal noch dieses ganz wunderbare Quadrat, um zu sehen, wo wir eigentlich heute sind. Also, erste Wurzeln und Flügeln, wie unsere Wünsche helfen, unseren Weg zu finden. Zweitens, Sinnerfüllung, was hat sich durch dich erfüllt. Die biografische Erfüllung oder wie aus Mist Kompost wird. Daseinserfüllung, Staunen über Gottes Schöpfung, das hatten wir letztes Mal. Und heute geht es um die Selbsterfüllung. Du als Original, dein Weg Gottes mit dir und du mit Gott. Da kommen alle vier Bereiche zusammen. Das heißt, hier wird deutlich, hier geht es um dich, um deine Selbsterfüllung. Du bist du, das ist der Clou. Alles bestimmt deine Biografie, so wie du dich entwechselst, dein unverwechselbares Wesen kommt da zum Vorschein. Auf das Buch möchte ich heute nur an ein paar Punkten eingehen. Das wird einfach zu viel. Ich kann euch das nur empfehlen. In dem Kapitel geht es darum, um das Modewort Authentizität, das er kunstvoll zerlegt, weil er sagt, das ist nicht nur gut. Er führt uns vor, dass wir durch verschiedene Rollen in unserem Leben, beruflich und privat, leben, lernen können. Und besonders fand ich den Einlassung, dass er sagt, jeder Mensch ist dumm und klug zugleich. Und er hat zwei innere Stimmen, die eine nennt er Dummi und die andere Klugi. Und die diskutieren dann miteinander, das ist herrlich, sehr schönes Theater, gut nachzulesen, kann ich heute leider nicht drauf eingehen. Ich möchte genauer beschreiben, was es bedeutet, sich selbst finden zu müssen, wie wir das leben können, ganz für uns persönlich. Denn ich glaube, wenn wir in Sachzwängen drin hängen, Anforderungen erfüllen und sehr stark fremdgetaktet sind, dann verlieren wir leicht den Zugang zu uns selbst. Dann haben wir nachher am Ende des Tages keine Kraft mehr, um uns noch wahrzunehmen, das, was uns gut tut, unsere Gefühle, wie es uns geht, oder mit unserem Gewissen klar Sprache zu führen. Und deswegen drei Dimensionen der Selbstfindung. A, wie ich mich vorfinde. Jeder hat den Körper, den er hat. So wie ich bin, so wie ich aussehe. Ich kann das mögen oder auch nicht. Ich finde mich vor, nicht nur in diesem Körper, sondern mit meinen Eigenarten, die mir in die Wiege gelegt worden sind, die im Wege des Aufwachsens entstanden sind. Ich finde mich vor als jemand, der so oder so auf die Welt reagiert, die auf ihn zukommt. Frohgemut, melancholisch, voller Angst, voller Übermut, impulsiv oder besonnen. Ein ehrlicher Blick in den Spiegel zeigt mir, so bin ich. Vielleicht friedfertig, verträglich, konfliktscheu, vielleicht dumm und klug zugleich. Es ist wichtig, dass wir uns so sehen, wie wir sind. Jeder von uns hat ein Idealbild und wenn wir dem nachfolgen, werden wir ständig Schwierigkeiten haben, weil dieses Bild nicht uns entspricht. Und deswegen ist es wichtig, in den Spiegel zu gucken und zu sehen, wer bin ich wirklich? Und das braucht Mut. Dann kommen dabei manche Dinge zum Vorschein, die für uns eine bittere Kränkung sind. Wo wir sagen, wenn ich das anschauen muss, wird mir schlecht. Schulz von Thun verwendet den Begriff, da kommt etwas zum Vorschwein. Schönes Wortspiel, ein Vorschwein. Also was wir an Schwächen und Begrenztheiten, Dummheiten und Fehlschlägen haben, das möchte man nicht so gerne wahrnehmen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Souveränität gewinnen. Und das fängt damit an, dass wir die Dinge sehen, wie es ist und nicht irgendeinem Idealbild folgen. Wie ich mich finde, das heißt nicht in der Bewertung, bin ich gut oder doof, sondern im Sinne von Suchen, Ergründen. In der Jugend ist es so, dass man Vorbilder sucht. Heute nennen sich die Influencer. Wo man sich an Leuten orientiert, die irgendwie weiter zu sein scheinen, von denen man denkt, so möchte ich gerne werden. Und man fällt dabei schnell auf etwas rein, weil man merkt, das sind auch nur Menschen. Die Frage ist, wer bin ich eigentlich? Und als Jugendlicher wird man merken, dass es gar nicht so einfach ist, sein Ich ganz klar zu definieren. Mal ist man so, mal ist man in einer anderen Rolle. Und ich fand hier den Tipp ganz gut, diese innere Pluralität wahrzunehmen, zu sagen, ich habe vielleicht auch mehrere Ichs oder so empfinde ich das. Und ich nehme das erstmal als gegeben an und versuche in mir einen Dirigenten zu entwickeln, der dieses Orchester zusammenfügt. Dass ich die vielen Stimmen wahrnehme und vor allen Dingen auch auf die leisen Stimmen achte, die mich dann ausmachen. Und dann versuche ich in mein Leben irgendwie Klarheit zu bekommen. Dazu brauche ich andere, aber das ist ein Weg, den ich auch ganz persönlich für mich gehen möchte. Der Heilige Geist mischt dabei auch mit. Er gehört zu den stilleren Stimmen. Manchmal ist es auch bewusst wichtig, ihn zu fragen. Manchmal führen uns die inneren Stimmen zu Klarheit, dass wir merken, das könnte der Weg sein. Mal können wir vielleicht auch die Stimme Gottes hören und merken, das ist es. Aber dann merken wir wieder, dass wir genau aufpassen müssen. Ist es wirklich Gottes Stimme, die da redet? Ist es wirklich das, was der richtige Weg ist? Ich finde es wichtig, dass wir in dem Moment Ruhe suchen. Einen Ruhepunkt, in dem alle Stimmen schweigen. Ein Punkt der Ruhe, in der nur Gott reden kann. Das halte ich für ganz entscheidend. Ich habe viele Stimmen in mir, die diskutieren und das kann manchmal auch unterhaltsam sein, wenn man das mal ein bisschen durchspielt. Aber ich merke, wenn ich das Wesentliche hören will, brauche ich Gott. Ein Wort, was von Gott kommt, von außen auf mich zu. Und deswegen brauche ich Stille, wo diese Stimmen zur Ruhe kommen. Das braucht etwas Übung im Alltag, aber es ist das, was uns hilft, wieder uns zu zentrieren und zu sagen, ja, so bin ich, da bin ich. Der nächste Schritt ist natürlich, seine eigenen Begabungen zu finden, seinen Weg. Manchmal kriegt man das bei Jugendlichen mit, dass sie irgendwas anfangen zu studieren, irgendeine Lehre, dann hören sie wieder auf, dann fangen sie wieder was Neues an. So ist das eben. Manche wissen das nicht von vornherein und sie müssen erst ihre eigenen Erfahrungen machen, bevor sie den Weg finden. Und ich habe den Eindruck, dass es manchmal heute schwieriger ist, den eigenen Weg zu finden, als es das für mich damals war. Und dann ist die Frage, was ist meine Berufung? Wo ist mein Platz auf dieser Welt? Was ist mein Weg? Wo sehen andere mich? Das interessiert mich natürlich auch. Wo sehe ich mich? Und vielleicht noch interessanter und wichtiger die Frage, wo will Gott mich haben? Ich habe gemerkt, dass diese Fragen wichtig sind. Mir war irgendwann klar, dass ich mich ganz für Gott einsetzen möchte im hauptamtlichen Dienst. Aber so klar war es dann doch nicht und es hat die Zeit im Zivildienst gebraucht, um Abstand von zu Hause zu finden. Das war für mich ein wichtiger Punkt. Und dann wurde es klar, aha, es geht zum Seminar. Aber auch da immer so nach dem Motto, es muss sich bestätigen auf dem Weg. Und so muss jeder seinen Weg finden. Bei manchen geht der Weg extrem geradlinig. Bei anderen geht er relativ krumm. Interessanterweise, die, die ihren Weg geradlinig gehen, haben irgendwann auch eine Phase, wo es ziemlich rumeiert. Das gehört so zum Leben. Der nächste Schritt ist, wie ich mich erfinde. Die Lebensumstände ändern sich, zuletzt massiv durch Corona. Die Frage ist, wie kann ich klarkommen mit dem Leben? Wie kann ich mein Leben gehen und leben? Und wenn dann noch Krankheiten und Krisen dazukommen, wird es erst recht wichtig zu sehen, was ist mein Weg? Vielleicht müsste ich etwas Neues ausprobieren. Manche verstehen darunter, dass man zunächst mal einen neuen Partner ausprobiert. Aber das ändert nichts. Man sucht sich nur einen, der anders aussieht, aber genauso ist. Und vor allen Dingen das größte Problem, man bleibt selber so und müsste nicht eigentlich die Situation verändern, sondern zunächst mal sich selbst. Also die Frage, wie kann ich mich neu erfinden? Wie kann ich mein Wesen zum Ausdruck bringen? Wie kann ich meinen Weg gehen? Ich halte diesen Weg für sehr wichtig, dass wir uns immer wieder das bewusst machen und auf dem Weg bleiben und uns deutlich machen, wir brauchen Wachstum und Entwicklung. Ich habe zu viele Menschen kennengelernt, die sich irgendwann mal von diesem Weg verabschiedet haben und das war für sie nicht gut und für die Menschen, die um sie herum waren, auch nicht. Und deswegen möchte ich mit der nächsten Grafik etwas Mut machen. Wir alle wissen, dass wir heute in einer Zeit leben, in der Selbstoptimierung, Selbstdarstellung völlig übertrieben wird. Aufgeblähte Egos, Selbstverliebtheit, Selbstanpreisung, Selbstvermarktung. Und weil das alles übertrieben ist, machen wir lieber gar nicht mit, anstatt zu sehen, ich muss selber meinen Weg gehen, ich muss für mich einen Weg finden und ich hoffe, dass ich nicht in einem riesengroßen Ego ende, sondern dass sich die Dinge verändern, wie sie gut sind. Deswegen zum allerletzten Mal so eine schöne Grafik. Fangen wir rechts oben an. Gelassene Selbstakzeptierung. So wie ich bin, bin ich okay und gut genug. Es gibt immer mal im Leben so einzelne Sekunden, wo man sagt, ja, es ist so. Wenn man da bleibt, landet man irgendwann in Charakterträgheit. So bin ich nun mal und man bleibt unter seinen Möglichkeiten. Das andere sind die, die starke Bereitschaft zu Wachstum und Entwicklung haben. Ich kann mich weiterentwickeln und besser werden, ist auch gut. Und dabei kommt schnell turbo-ehrgeizige Selbstoptimierung raus. Wir merken, beide Extreme sind nicht gut. Und deswegen ist die Sache nicht, dass man sich auf eine Seite schlägt und sagt, das andere ist gut, sondern wir brauchen beides. Wir brauchen die gelassene Selbstakzeptanz und wir brauchen Bereitschaft zur Entwicklung. Ich möchte dir Mut machen, deinen Weg zu finden, deine Begabungen zu entdecken, vielleicht neu zu entdecken in einer neuen Lebensphase, Herausforderungen zu prüfen, anzunehmen und weiter zu wachsen. Ich bin froh, dass ich diesen Weg mit Jesus gegangen bin. Er hat mich Wege geführt, die ich sonst manchmal nicht beschritten hätte. Und sein Geist hat sich an entscheidenden Stellen eingemischt. Dafür bin ich ihm dankbar. Aber es war immer klar, auch wenn Gott gesagt hat, das wäre mein Vorschlag für dich, der Weg wäre gut, ich musste die Entscheidung treffen und diesen Weg gehen. Und deshalb am Ende Psalm 139, der eigentlich als Basis da ist und vor allem steht. Herr, du erforscht mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht schon alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösen Wege bin, und leite mich auf ewigen Wege. Diese zwei Verse halte ich für sehr wichtig. Ich habe sie nochmal extra auf Spruchkarten kopiert. Sowas habe ich immer gerne gemacht, heute zum letzten Mal. Und nach dem Gottesdienst kann man sich sowas als Erinnerung mitnehmen, weil ich glaube, so setzt es an. Ich komme an meine Grenzen und es ist wichtig, dass Gott mich erforscht und mein Herz erkennt. Nach der letzten Predigt ein paar Worte. So wie ich predige, so wie ich denke, hat das mit meiner Biografie zu tun. Auch wie ich Theologie empfunden habe, hat mit meinem Lebensweg zu tun. Deswegen bin ich so, wie ich bin. Ich möchte euch danke sagen, dass ihr mich so angenommen habt, manches auch ertragen habt in dieser Weg, auf diesem Weg und in dieser Weise. Dass ich so predige, wie ich predige, hat mit meiner Geschichte zu tun. Das, was locker klingt, ist manchmal durch schwere Gefühle und Gedanken gegangen. Aber damit es verstanden wird, ist es mir wichtig, die Dinge locker rüberzubringen. Manchmal habe ich zu viel in Predigten hineingequetscht. Hat man mir auch mal gesagt, das waren heute aber wieder zwei Predigten. Und immer habe ich auf den Heiligen Geist gehofft, der alles zu einer guten Kommunikation bringt. Ich danke euch für die Freiheit, die ihr mir gelassen habt. Ich weiß, dass es für manche Leute zu locker war. Danke für alle Geduld. Ich denke, das Besondere ist aber nicht das, was ich predige. Das Besondere ist, dass wir hier eine Atmosphäre des Hörens haben und dass Gott redet. Es gab Situationen, da war ich hier nicht dran, da habe ich bei euch gesessen und habe gespürt, dass Gott redet. Er redet nicht nur durch die Predigt, durch die Musik, die Lieder, durch die Gebete. Und wenn ich so nach meinem Urlaub die Predigten angehört habe, die in dieser Zeit gehalten wurde, dachte ich meistens, ja, das war jetzt wichtig für diese Gemeinde. Ich glaube, dass Gott uns immer die Anstöße gibt, die wir brauchen. Wichtig ist, dass wir eine hörende Gemeinde bleiben, in der deutlich wird, Gott redet, wir freuen uns darüber, wir hören, dass das, was er uns zu sagen hat. Kann man das machen? Ich glaube, das ist Gnade. Und es hat damit zu tun, dass in dieser Gemeinde Menschen sind, die Jesus lieben, ihm dienen. Und ich glaube, dass das wesentlich die Atmosphäre bestimmt. Und das hat es mir leicht gemacht, die Dinge zu sagen, die zu sagen waren. Manche waren nicht immer angenehm, mussten gesagt werden. Aber ich denke, dass es angemessen war und in die Gemeinde hinein passte. Und deswegen möchte ich am Ende dieser Predigt noch einmal beten. Jesus Christus, es geht um dich. Du hast Worte ewigen Lebens. Ich danke dir, dass du durch mich gesprochen hast, durch andere, die hier gepredigt haben, dass du durch Lieder sprichst, dass du da bist, in der Atmosphäre, hier und wirkst. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder schenkst, dass wir unsere Herzen vor dir öffnen, dass wir den Weg mit dir gehen, dass wir mit dir leben, dass wir dich lieben. Ich bitte dich, dass du auf diesem Weg weitergehst, mit uns als Gemeinde, mit uns als Einzelnen, dass wir dich erfahren. Dich, der unser Leben erfüllt macht, anfüllen kann, der unser Leben korrigiert, in die richtige Richtung bringt, damit wir gut leben können. Ich danke dir für die Zeit hier. Ich danke dir, dass du die Gemeinde weiterführst. Segne uns alle. Amen.